No.
Go. No.
Go. Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 193. Servus Stefan.
Hallo Markus.
Hattest du eine coole Woche?
Ich hatte eine coole Woche. Hattest du eine coole Woche?
Hält sich in Grenzen.
Na, jeder hat eine coole Woche, oder? Ich meine, was gibt Schöneres, als derzeit Austria-Fan zu sein oder Rapid-Fan zu sein? Man hat einfach coole Wochen.
Okay, also einigen wir uns drauf. Du hattest eine coole Woche, ich hatte eine coole Woche. Wir alle hatten eine coole Woche.
Bitte, wenn ihr keine coole Woche hattet, dann schreibt uns bitte, weil das können wir kaum glauben, dass man in Zeiten wie diesen, wenn man Fußballfan eines Wiener Großclubs ist, keine coole Woche hat. Ich meine, das gibt's doch nicht, oder?
Ja, oder sogar Eishockey-Fan oder Football-Fan, ist es toll, Wiener-Fan zu sein.
Ich meine, wir würden uns ja wünschen, dass wir mal in die Lage kommen, dass uns Meistertitel aberkannt werden können. Aber auch davon sind wir derzeit weit entfernt. Ja, trotzdem, ich hatte eine coole Woche, ich bleib dabei. Es war eine coole Woche.
Ja, passt. Also wer nicht, bitte schreibt uns nogo.wien@gmail.com und schon werdet ihr geholfen oder irgendwie mit ungläubigen Augenworten und was sie sich allen angeschaut und dekoriert. Ja. Aber nein, Stefan, wir haben viel vor uns.
Ja, wir haben viel vor uns und ich bin auch ein bisschen ein Mitläufer. Wenn du eine coole Woche hast, will ich auch eine coole Woche haben.
Ach so, okay, ja dann gibt's nicht nur um die Top 6 anhauen und stechen, sondern auch darum, wer die coolere Woche hat.
Genau, ja. Ich meine, jetzt einmal nüchtern betrachtet, die Austria hat sich um einen Tabellenplatz verbessert.
Und hat auch einen Punkt mehr geholt und ist nur noch ein Punkt hinter Rapid.
Ja, also man kann alle, super coole Woche, ich hatte keine coole Woche, ich hatte eine super coole Woche, wenn du das so zusammenfasst für mich. Und das habe ich ja noch gar nicht gedacht.
Also ich sehe schon, du siehst es wie der Namensvetter, immer positiv und irgendwie jede Statistik so hinbiegen, dass es irgendwie passt.
Ja, natürlich, ja. Und wir sind doch alle in einem Prozess und trust the process und bitte sei einfach geduldig und denk positiv.
Ja, Playbook aus der Schublade holen und schon geht's los. Genau.
Und ich meine, es ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen und dann nachplappern, weil ich selbst nicht kontrolliert habe, aber ich meine, auch die Rapid-Spieler hatten eine coole Woche, die haben heute frei. Also die haben einen Tag nach dem Glanzauftritt in Linz frei bekommen. Also super cool.
Ja, definitiv. Hätte ich auch gern. Wir haben nur nächsten Montag frei.
Ja, wir haben nächsten Montag frei, ja.
Ich will noch was.
Stimmt, ja. Na gut, aber du hast schon angesprochen, wir haben heute viel zu tun, viel zu besprechen. Wir wollen auch noch nicht langweilen, wir wollen noch nicht zu schnell sprechen, aber wir wollen noch nicht ewig aufnehmen, weil es muss ja alles noch in einem gewissen Rahmen bleiben.
Richtig, richtig. Wir hatten es letzte Woche im Quickie, den wir natürlich wieder um einige Minuten so früh rausgebracht haben. Und danach im Nachgang hat dann am Freitag der Stefan keine Zeit mehr gehabt, am Samstag ich keine Zeit gehabt, sonst hätten wir nochmal was zusätzlich aufgenommen aufgrund der Peter Stöger, Freistellung inklusive Sageda, dazu kommen wir gleich. Aber im Quickie hat man schon angesprochen, lieber Stefan. Bei der Austria war die Hauptversammlung. Präsident Golowice ist bestätigt worden, wiedergewählt worden und du wolltest uns dazu noch etwas sagen.
Genau, und heute sind ja auch die Ergebnisse in der, die Finanzergebnisse der Bundesliga von der Bundesliga selbst, also die gemeldeten Ergebnisse veröffentlicht worden und da merkt man oder da hat man ja auch schwarz auf weiß jetzt auch lesen können. Im Vergleich zu den anderen steht die Austria natürlich, aber erwartungsgemäß eher bescheiden da, hat das größte negative Eigenkapital, auch als einer der einzigen Clubs in der Bundesliga negatives Eigenkapital gemeinsam mit Ried, die beide ein Minus erwirtschaftet haben im letzten Geschäftsjahr. Bei der Austria versucht man zu kalmieren und sagt, der Stadionverkauf ist da noch nicht einberechnet und da wird die Effekte, die der Stadionverkauf gebracht haben, die wird man erst im nächsten Jahr sehen, im Ergebnis des nächsten Jahres, weil die Abwicklung einfach länger gedauert hat. Deswegen schaut es in echt auch ein bisschen besser aus. Man soll unbesorgt sein, ob der Lizenz, der Zagecheck hat alles unter Kontrolle und wird uns auch die Lizenz beschaffen. Also er sieht da keinen Grund jetzt zur Sorge. Und die neuen Richtlinien bei der Bundesliga ist ja, dass man auch das Eigenkapital Jahr für Jahr erheblich, ich glaube nämlich 10% pro Jahr abbauen muss, sonst würde man keine Lizenz bekommen. Aber auch das.
Was, das Eigenkapital muss man abbauen?
Nicht das Eigenkapital, das Minus. Heißt das?
Fremdkapital dann.
Das Fremdkapital, die Schulden.
Mhm, ja.
Ja. Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Wirtschaftsprofi, ja. Also wer auf mein Konto schaut, der wird das wissen, dass das jetzt da gefährlich, auch gefährliches Halbwissen ist, was ich da jetzt da rede gerade. Aber auf jeden Fall soll das alles im Plan sein und im Soll sein und man hat sich ja auch eines Jürgen Werners entledigt, weil er ja angeblich auch Budget überschritten hat, Transferbudget überschritten hat, das Spielerbudget überschritten hat. Und mit Michi Wagner erhofft man sich da jetzt doch Besserung. Dass es jetzt nicht ruhig ist bei der Austria, das hat sich auch in der vergangenen Woche gezeigt, auch dahingehend, dass sich da ein Aufsichtsratmitglied beschwert hat in einem offenen Brief an die Kronenzeitung, dass man da eine Sportdirektion bestellt hat, einen Sportdirektor Michi Wagner bestellt hat, ohne das mit dem Aufsichtsrat abzuklären und dass so weitgehende Entscheidungen eigentlich schon auch mit dem Aufsichtsrat abgesprochen gehören und vom Aufsichtsrat auch beschlossen gehört. Das ist anscheinend nicht passiert. Das war ein Alleingang von Zagicek, dem Vorstand im Verein. Und ja, das zeigt mir nur eins, dass ich bestätigt bin, dass da noch, dass der Rücktritt von Werner, die Entlassung von Manuel Ortlechner, die Bestellung von Michael Wagner, das ist alles nur die Spitze des sogenannten Eisbergs und unten oder am Fuße des Eisbergs schaut es noch ganz viel grauslicher aus. Das sind ganz tiefe Grabenkämpfe derzeit zugange im Hintergrund in den verschiedenen Gremien. Das ist ganz grauslich und man braucht sich dann auch nicht wundern, dass da am Spielfeld eher ein Stillstand ist, weil man derzeit am Verteilerkreis nicht an einem Strang zieht, nicht an einem Strang ziehen kann und das dann natürlich auch ins Sportliche reinstrahlt und man offensichtlich einen Trainer hat, der da Angst um seinen Job hat, Brandreden bei der Pressekonferenz hält 10 Minuten. Ich komme jetzt von Hundertstel ins Tausendstel, aber ich werde gleich die Austria dann abhandeln. Der Brandreden hält bei der Pressekonferenz, wo er seine Jugendarbeit verteidigt, die man ja Woche für Woche nicht am Platz sieht, aber die auch im Hintergrund läuft natürlich, wo man Jugendspieler heranführt, wo er die U17 Vize-Weltmeister als Beispiel nennt, wo ja 3 Austrianer auch gespielt haben, wo Ndugwe der einzige Spieler ist, der bei der ganzen U17 WM, der bei einer Profimannschaft mittrainiert hat, nämlich bei der Austria und so weiter und so fort. War wahrscheinlich auch nicht der glücklichste Auftritt von Stefan Helm. Ich weiß nicht, ob er das noch einmal so machen würde und ob man da nicht eher mit der Presseabteilung oder mit der Marketingabteilung der Austria vorher ein bisschen Rücksprache hält und fragt, wie man sowas am besten auch rüberbringt oder was man da sagen soll oder was man da nicht sagen soll. Der kämpft halt um seinen Job, das merkt man da jetzt Woche für Woche und auch dieses Verkrampfte um seinen Job kämpfen, das finde ich ja sehr gut und ich finde auch die Motivation sehr gut, dass man gerne Austria-Trainer ist und dass man alles tut, um Austria-Trainer zu bleiben und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst und dass er dann einen Stefan Helm, der gibt nicht auf und man merkt das auch, dass er nicht aufgibt und alles versucht, aber es wirkt halt derzeit ein bisschen krampfig, es wirkt halt alles ein bisschen sehr krampfig und das ist das Fatale, dass sich das eben auch auf die Spieler überträgt, bei denen man teilweise glauben kann, dass sie das Kicken verlernt haben, dass sie einfache Pässe nicht spielen können, dass sie Ballstoppfehler machen, dass sie Bälle grandios erobern im Mittelfeld, um dann einen ungezwungenen Fehler zu machen und den Ball ins auszuschießen oder einen fatalen Fehlpass zu machen und damit einen Angriff für die Gegner einleiten. Also das ist derzeit das Spiel der Austria. Und das ist
Kommt
einfach
mir sehr
bitter.
bekannt vor.
Ja, aber das ist insofern bitter, wenn man sich die Bundesliga anschaut, wie schwach die Bundesliga in dieser Saison ist. Wenn man sich anschaut, Salzburg, der Serienmeister Salzburg schafft es, nicht zu gewinnen. Man hat in der letzten Saison von einer Ausrutschersaison gesprochen und es ist dieses Jahr eigentlich noch schlimmer. Der Meister Sturm, der dann die letzten 2 Jahre eigentlich unbesiegbar war, außer für die Austria, strauchelt von Woche zu Woche und punktet eigentlich nicht mehr regelmäßig. Also gut, jetzt haben sie 3 Punkte geholt durch einen Elfmeter zum Schluss, aber im Grunde genommen ist das dann auch schon mal leichtfüßiger gegangen Über Rapid sprechen wir jetzt nicht, kommen wir später. Und auch der LASK gewinnt alles derzeit seit der Verpflichtung von Didi Kübauer. Aber so gut spielen die in Wahrheit auch nicht. Also wenn du da wirklich mit einer Mannschaft, also wenn ich jetzt an die Austria von der Vorsaison denke, wo sie gerade den Lauf hatten, wenn die Mannschaft gegen den LASK spielen würde, hätte LASK wahrscheinlich keine Chance. Also ich, meiner Meinung nach ist die Bundesliga derzeit überhaupt nicht stark und es ist einfach traurig, dass man da nicht viel mehr rausholen kann und vor allem aus Austria rausholen kann. Und vor allem, wenn man sagt, man hat den Stamm der Mannschaft behalten und hat nur ein paar Stellsträubchen gedreht. Und da muss ich dann halt auch sagen, das ist wahrscheinlich auch eine Schuld von Jürgen Werner und von einem Manuel Ortlechner, dass man da zwar schon den Stamm des Kaders gehalten hat, aber dass man anscheinend die Spieler gehen hat lassen, die den Unterschied gemacht haben und die Spieler gehen hat lassen, die jetzt im Kader fehlen und die man halt auch nicht aus der zweiten Reihe nachbesetzen kann oder von den Young Violets her nachbesetzen kann. Ein Andy Gruber, wenn der von der Bank gekommen ist, der hat immer für gefährlich für Gefahr gesorgt und hat auch noch seine Scorerpunkte dann gemacht. So einen Spieler sehe ich jetzt nicht. Alles, was von der Bank kommt, ist zwar ziemlich bemüht, schafft es aber nicht, Tore zu schießen. Dann haben wir einen Marco Ragusch, der reinkommt, das Siegestor gegen den GRK spielt und dann das nächste Spiel wieder nicht spielen kann. Die nächsten zwei Spiele. Jetzt ist er reingekommen, hat 8 Minuten Einsatz gehabt, glaube ich. 2 Ballberührungen. Naja, was willst du da noch rüberreißen? Also es ist derzeit vieles im Argen, glaube ich, und ich hoffe, dass wir uns ja jetzt irgendwie noch in die Winterpause retten können. Jetzt folgt ein Spiel gegen den WRC, die jetzt auch nicht sehr gut spielen in den letzten Wochen und sicher auch motiviert sind, zu Hause die ersten Punkte zu holen mit dem neuen Trainer. Und dann kommt noch ein schwieriges Heimspiel gegen Sturm Graz, gegen die man in den letzten Spielen immer gut ausgeschaut hat. Aber auch in der heutigen Verfassung bin ich mir dann immer so sicher, dass das so eine gematte Wiesn ist, weil gegen Sturm ist es derzeit einfach nie eine gematte Wiesn. Und wenn man jetzt auf das WSG-Spiel selbst zurückschaut am Samstag, die erste Halbzeit brauche ich eigentlich nicht erwähnen, weil da war nicht viel. Also da war, glaube ich, weiß nicht, ob ein Austria-Schuss war oder nicht. Ich weiß es nicht, weil es war so ein Unspiel. Das war so ein typisches Letztrundenspiel, wo die Luft draußen war, was eh niemanden mehr interessiert. Eine typische Nullnummer. Und in der zweiten Halbzeit hatte man dann halt schon noch die leise Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Und es wurde schlimmer, weil einer der wenigen Spieler, die sich wirklich bemüht haben, in der ersten Halbzeit einen Unterschied zu machen und die derzeit, wo die Formkurve eher nach oben steigt und nicht stagniert bzw. runtergeht, Manfred Zakaria hat sich schwer verletzt, hat einen Kreuzbandriss, das bedeutet Saison aus, in der 62. Minute musste er ausgetauscht werden, was natürlich sehr tragisch ist, nachdem Sanel Sajic auch verletzt ist. Der ist zwar wieder im Mannschaftstraining gestanden, aber ob es in der nächsten Runde schon zu einem Einsatz reicht, ich kann mir es nicht vorstellen, dass der dann gleich in die Startaufstellung rückt. Das heißt, da muss man es auf jeden Fall einmal umstellen und groß umstellen, weil so einen Spieler wie Sajic und Zakaria hat man nicht mehr im Kader, glaube ich. Und ja, aber nach der Verletzung ist es dann wenigstens positiv weitergegangen. Wir schreiben die 73. Minute und in der 73. Minute ist was ganz Fantastisches passiert. Ist der erste Eckball für die Austria in dem Spiel entstanden. Und das war ein Highlight der Halbzeit, ein positives Highlight der Halbzeit. Ecke für die Austria. Ecke für die Austria heißt natürlich Torgefahr, aber wenn ich mir jetzt anschaue, was kann da schiefgelaufen sein, muss ich mir nur anschauen, dass wir zum Beispiel viel weniger Pässe als die WSG gespielt haben im ganzen Spiel. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, dass man weniger kombiniert hat oder dass man nicht zum Kombinieren gekommen ist oder dass man sich stören hat lassen im Kombinationsspiel nach vorne. Und es ist halt leider noch immer so, oder nicht leider, es ist halt ein Spiel der Austria, dass man sehr auf Außen setzt, dass man sehr auf den Tesok Lee setzt, dass man sehr auf den Reini Ranftl setzt, dass die da mit Flanken die Stürmer füttern. Aber jetzt haben wir das mal angeschaut. Ich meine, der Reini Ranftl hat 8 Flanken geschlagen. Das war der Meistwert, also der Bestwert. Also kein anderer Spieler hat 8 Flanken geschlagen in dem Spiel. Aber nur 2 sind angekommen. Und dass man daraus dann keine Tore schießt, ist dann auch nicht verwunderlich, wenn man den Ball einfach nur in den 16er haut, ohne aufzuschauen, oder wenn sich die Spieler falsch im 16er positionieren, oder wenn der Ball nicht dorthin kommt, wo er vielleicht im Training hinläuft. Und was noch ein Indiz dafür ist, dass man das Spiel vielleicht zu sehr auf die Außenseiten lenkt oder von den Gegnern auch auf die Außenseite lenken lässt, ist, dass der Mann am Platz mit den meisten Ballberührungen, mit Abstand die meisten Ballberührungen, war Tesok Lee. Der hatte zwar nicht seinen besten Tag, hat auch viele ungezwungene Fehler gemacht, aber war einer der Aktivposten bei der Austria. Und das zeigt mir halt, dass man links nach vorne spielt, dass man rechts nach vorne spielt, dass man versucht, die Flanken irgendwie in den 16er zu bekommen. Das gelingt halt nicht, aber durch die Mitte geht wenig bis gar nichts. Ein Eggestein wird von Woche zu Woche auch eher blasser als besser. Also ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht und ich bleibe dem Motto der letzten Wochen treu, es kann eigentlich nicht mehr schlechter werden.
Ja, viel jetzt, was du erzählt hast. Erster Linie erstmal alles Gute auch von meiner Seite an Manfred Zakaria. Hoffen, dass er bald und schnell wieder fit wird, vor allem vollständig dann auch wieder fit wird. So wie du sagst, natürlich wirklich für die Austria und ihn persönlich bitter, jetzt wo es langsam bergauf gegangen ist, nachdem er auch viel Kritik hat einstecken müssen, jetzt sich genau zu verletzen. Und ja, die Verletzungsserie bei der Austria beziehungsweise im ganzen Wiener Großstadt Konsortium weiter ausbaut, ist natürlich extrem bitter.
Genau. Also vor allem nach Kreuzbandrissen ist man dann ja da oft auch nicht mehr derselbe Spieler, wie man es vorher war. Also wir hoffen wirklich, dass er wieder zurückkommt und auch der Alte ist.
Definitiv. Das war der früheste Wechsel, dann notgedrungen Zakaria, eben schon 66. Minute für den Kamboa Teng. Ansonsten ist erst in der 85. Minute dann noch gewechselt worden, Alexa für Kangili und Ragusch eben für Eggestein. Das ist unter anderem auch kritisiert worden, dass irgendwie wenig gegangen ist und dann Stefan Helm erst so spät reagiert hat. Wie siehst du das?
Ja, und ich denke mir auch, wenn ich einen Spieler wie Ragusch reingebe, der eher ein spielerischer Stürmer ist, als nicht der typische Stürmer wie ein Toni Polster, der im 16er wartet und auf die Bälle wartet und dann nur noch abzieht, oder wie ein Botic oder ein Djuricin, die eher im Strafraum zu finden waren, sondern der eher einer ist, der das Spielerische ein bisschen sucht, der gerne kombiniert, der Bälle erobert und dann Angriffe auch einleitet. Der bringt einfach nichts die letzten 10 Minuten. Und dann habe ich halt auch noch irgendwie das Gefühl, ja, es kommt halt ein Konsti Alexa rein, weil er jung ist. Das ist halt auch sehr... Ja, es freut mich...
Er immer noch eine Speed-Option ist dann, oder?
Ja, aber dafür hat er dann wieder viel zu zentral gespielt. Also der war dann relativ selten auf den Außen zu finden und hat auch relativ selten dadurch seine Vorteile nutzen können. Also ich weiß nicht, ob er da, was man sich da überlegt hat, oder ob man da jetzt wirklich krampfig Junge reinbringt, dass man quasi der Sportdirektion gefällt. Das ist das mit krampfig, was ich meine. Mhm. Es hat schon Wechsel gegeben, die auch Effekte gebracht haben, und es hat auch schon Wechsel mit Jungen gegeben, die Effekte gebracht haben. Ich weiß es aber nicht, ob es die Wechsel, also wenn ich da jetzt dann den Maybach ins zentrale Mittelfeld stecke, gut, der macht seine Sache ordentlich, aber jetzt so ein Konsti Alexa, das war ein Wechsel, der im Endeffekt verpufft ist, und ich weiß nicht, ob das die klügste Wahl war. Aber ja, mit dem muss man jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Runden leben, noch bis zum Winter hin, dass man da jetzt halt junge Spieler reinwirft, die auch ein bisschen ins kalte Wasser wirft und hofft, dass die da irgendwie funktionieren und so Tore schießen.
Hast du auf der anderen Seite nochmal ein Augenmerk auf Moritz Welz gelegt gehabt? Ist er dir irgendwie aufgefallen, oder wie bewertest du diesmal dessen Leistung?
Also ich muss sagen, jetzt im Großen und Ganzen zu dem Spiel erwartet man sich als Austria natürlich mehr, dass man eine WSG Tirol schlägt, aber die WSG hat das auch sehr gut gemacht und hat den Spielfluss der Austria gestört. Im Gegenzug muss man aber auch positiv erwähnen, dass die Austria nicht viel zugelassen hat von der WSG. Also es war eher ein Mittelfeldgeplänkel mit wenig Torchancen. Der Alex Dragovic hat mit der Nummer 9 von der WSG seinen Spaß gehabt und da war kein Durchkommen, hat auch 90% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also ja, man hat sich da gegenseitig neutralisiert und es hat da wenig Spieler gegeben, die dem Spiel den Stempel aufdrücken können oder konnten. Ja, Maurice Wales ist mir in manchen Situationen natürlich ungut aufgefallen, wenn er Bälle erobert hat. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass ihm die Zeit bei der WSG und die regelmäßige Spielpraxis sehr gut tut. Das merkt man schon. Er ist viel sicherer im Spiel. Und er hat eine große Spielfreude und ich hoffe, dass er diese nur ansatzweise nach Favoriten wieder mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass er dann auch wirklich einer ist, der die Austria weiterbringt und auch prägt.
Okay, aber dazu müsste halt dann bei der Austria auch entsprechend die Spielminuten bekommen, ne? Weil wir genau wissen ja alle, logisch, von der Bank kann man nichts reißen, aber selbst halt diese peu-à-peu-Einsätze, immer nur ein paar Minuten hier, ein paar Minuten da, sind das halt schwer, klar, irgendwie einen Rhythmus zu bekommen dann.
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, wie es ja ein bisschen in den Medien auch kursiert, die Leihe rückgängig macht, nicht rückgängig macht, sondern unterbricht und ihn jetzt im Winter wieder zurückholt, dann sollte man den nur zurückholen, wenn man auch in der Startaufstellung einen Platz für ihn findet. Aber ich denke mal auch bei der Verletzungsdichte, die man da hat und gut, dass er dann eine Garantie hat auf einen Startplatz, das kann man natürlich keinem Spieler geben.
Ja,
aber mit den Verletzungen, die da jetzt sind, der Knöchelbruch von Botic, der Kreuzbandriss von Sakaria, das sind einfach alle Spieler, die jetzt da länger ausfallen, also langfristig ausfallen. Und da braucht man einfach auch offensivere Spieler, wenn auch beides Spieler sind, die auf Positionen spielen, auf denen Moritz Wels eher nicht spielt, aber im Endeffekt, ja, hat er sicher dann dadurch auch seinen Platz in einer Startaufstellung oder kommt er sicher auch auf mehr Spielzeit als in den letzten Saisonen.
Jo, dann war es jetzt noch so, dass bei uns in der Stammtischgruppe gepostet worden ist, Umfrage aus dem Austrian Soccer Board, wir sind alle, ganz spezielles Terrain dort, bezüglich Stefan Helm, ob man ihn Anführungszeichen erlösen sollte oder seine Aufgaben entbinden sollte, war da natürlich große, wenig überraschend irgendwie, weil wie gesagt, dort ist mal egal jetzt, ob man bei den Austrian sich umhört oder bei Grün sich umhört, ziemlich kritisch mit dem eigenen Personal, überwiegende Mehrheit, dass man Stefan Helm von seinen Aufgaben entbinden sollte. Wie stehst du dem gegenüber, Stefan? Beziehungsweise, wenn du es machen würdest, würdest du es jetzt machen oder dann eher dann im Winter andenken, sagen, setzen wir uns da nochmal zusammen, schauen die ganze Sache an. Wie kann es weitergehen? Was macht auch Sinn?
Ja, ich würde auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt rausschmeißen würde, weil es keinen Sinn hat. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Austria keine Punkte holt und dass die Austria ständig verliert. Es ist jetzt schon so, dass ein bisschen die Weiterentwicklung fehlt. Aber man muss auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und man muss ja auch sehen, dass wir Außenstehende ja wirklich nicht wissen, was da drinnen passiert. Und wenn da jetzt wirklich lauter Streitereien sind und wenn das wirklich von der Mannschaft nicht ferngehalten werden kann, dann sind einem Trainer auch ein bisschen die Hände gebunden. Also ich würde mir wünschen, dass der Michi Wagner mit dem Stefan Helmer mal Klartext spricht, dass sie sich vielleicht die Philosophie abgleichen, das Verständnis vom Fußball abgleichen miteinander und dann auch zu einer Entscheidung kommen, ob man da weitermacht oder nicht weitermacht. Ich glaube jetzt, dass das das Wichtige wäre und ich hoffe, dass das auch geschieht, weil sowas halt wichtig ist.
Jo,
aber genau. Nein, ich würde ihn jetzt nicht rausschmeißen, sondern ich würde dann auf jeden Fall im Winter ein Zwischenfazit ziehen und dann entscheiden, wie ich weitermache. Und bei der Austria, wenn man sich die Finanzen anschaut, ist es ja auch nicht so leicht, den Trainer rauszuschmeißen und jemanden neuen zu holen. Weil wenn man Stefan Helm rausschmeißt, meiner Meinung nach, dann muss man schon das ganze Trainerteam rausschmeißen. Weil dann braucht man wirklich von Grund auf auch eine Veränderung.
Sind wir auf jeden Fall diesbezüglich gespannt, was irgendwie natürlich auch ein Aspekt ist, der mit Sicherheit irgendwo nicht falsch ist, wenn man halt den Stefan Helm jetzt irgendwo zwingt dazu zu sagen, du musst jetzt irgendwie die Jungen auf einbauen, weil es einfach unsere Philosophie ist und sagen wir, dadurch gehen dann die Ergebnisse bergab und er gerät in Probleme bezüglich seines Jobs. Also sagen wir so, irgendwie habe ich so das Gefühl, er kann es im Moment keinem so wirklich recht machen.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass der Michi Wagner soll sich mit ihm zusammensetzen. Sie sollen ihre Einstellung und ihre Philosophie vom Fußball miteinander abgleichen und dann wird man ja eh sehen, ob er auf einen grünen, auf einen violetten Zweig kommt, Entschuldigung, oder nicht.
Mhm. Das heißt, man könnte dann aber zu ähnlicher Auffassung eben kommen wie damals mit Manfred Schmidt, wo es dann heißt, okay, wir kommen nicht gemeinsam auf einen Nenner, weil ich will A, ihr wollt B und dann wird es besser sein, wenn wir uns einvernehmlich trennen.
Genau. Das war meiner Meinung nach ein ehrlicher Weg.
Mhm.
Da hat man halt, ob man es verstanden hat oder nicht, aber es war ehrlich und man hat dann nicht lang herumgeeiert. Und mittlerweile hat er irgendwer noch, ich glaube, im letzten Ballesterer in ein Interview gegeben, wo er auch schon gesagt hat, vielleicht war das auch die falsche Entscheidung und er hätte länger am Manfred Schmidt festhalten sollen. Also man ist ja auch größer, wenn man das dann im Nachhinein sagen kann.
Ja. Ist er dann auch nicht der Erste, der es irgendwo mal zugibt und sagt, das war irgendwo damals ein Blödsinn, den wir gemacht haben oder hätten wir vielleicht mehr Geduld haben müssen. Aber wir wissen alle, und das ist immer eine gute Überleitung, Geduld ist ein rares Gut in der Fußballbranche.
Genau.
Weil das gab es dann auch bei Rapid nicht und das haben wir auch, wir wird dann wieder leidvoll mitkriegen müssen, kam bei unserer Folge, unser Quickie draußen am Freitag, gab es die Meldung, dass Peter Stöger jetzt entlassen wurde oder entbunden wurde, gemeinsam mit Thomas Sageda, seinem Co., den er ja unbedingt haben wollte, sage ich jetzt mal, oder sich als einzigen mit dazu holen konnte, mitholen durfte. Ansonsten wurde das Trainerteam ja in Form von Stefan Kulowitz als weiterer Co. und Jürgen Macho als Torwarttrainer beibehalten, beziehungsweise Athletiktrainer, beziehungsweise beim Videoanalysten hat Peter Stöger ja schon Anpassungen vornehmen dürfen. Im Oktober, wenn es mich recht entsinne, war es, glaube ich, der Fall. Jetzt wäre für den Winter vielleicht ein neuer Raison irgendwie dann angekündigt gewesen, die da schlagen wird, aber soweit ist es nicht gekommen. Auch wenn Markus Katzer nach dem 1:4 in Polen noch gemeint hat, na, Peter Stöger, mit dem werden wir erstmal weitermachen und du ja auch gesagt hast, dass er zu Protokoll gegeben hat, dass es schon klar war, dass mit Peter Stöger wird ein längerer Prozess, ein intensiver Prozess und dem Ganzen muss man natürlich einfach auch Zeit geben.
Das hat er im ORF Sport gesagt, ja.
Genau, dem war nicht der Fall. Tag darauf war, hieß es, wie so oft im Leben, beziehungsweise eben auch in der Fußballwelt, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern. Und auch wie ich es auf Social Media schon in dem einen oder anderen Post mal dargelegt habe, es wird mit Sicherheit nicht seine eigene Entscheidung gewesen sein. Er hat es auch im Sky-Interview am Sonntag dann gesagt, ja, es ist immer so, dass er einen Vorschlag macht, hinter diesem auch steht und es mit dem Präsidium dann abzeichnen muss und zustimmen muss. Das ist dann entsprechend so gekommen am Freitag. Damit sind Stöger und Sageda raus. Stefan Kulowitz übernimmt interimistisch, hat das Ganze jetzt eben auch getan mit dem Match beim LASK am Sonntag. Ich denke, man konnte keine wunden Dinge erwarten nach der jüngsten Performance von Rapid, wo wenig Automatismen, wenig Abläufe ersichtlich waren. Ich fand schon, dass man die ein oder andere Sache gesehen hat, die in Linz anders gelaufen ist. Aber unterm Strich gab es erneut eine klare Niederlage. Und jo, es ist halt so ein Punkt, wie ich es damals bei Niki Hedl schon gesagt habe, wenn die Mannschaft irgendwo im Eck ist, beziehungsweise die 1-10 Feldspieler, dann ist es natürlich super, wenn man irgendwie einen Goalie hinten drin hat, der einem den einen oder anderen mal sehr schwer oder unhaltbar rausfischt und die ganze Geschichte am Leben erhält. So hat Paul Gartler begonnen, als er in Ried ran durfte nach dem Fiorentina-Match. Aber zuletzt ist die ganze auch wieder ein bisschen mehr ins Schwimmen gekommen hinten drin. Er hat hier und da seine Aktien mit dabei gehabt. Den ersten Ball, den er gekriegt hat, ins kurze Eck, aber ich denke mal, war aus kurzer Distanz mit sehr viel Schmackes dahinter. Der war jetzt nicht allzu einfach zu halten. Ich denke mal, beim zweiten konnte er nicht so viel machen, da ist einfach die Verteidigung, die da schläft, einmal über außen die Flanke nicht verhindert, beim anderen in der Mitte Ahusu zu weit weg vom einzigen Mann, der da eigentlich als Lasker wirklich in der Mitte war, und dann konnte Gartler da auch nichts mehr retten und ja, der Letzte geht fix natürlich auf seiner Kappe, ich denke mal, das weiß er selbst auch, hat es auch so zugegeben, aber da war meiner Meinung nach die Messe eh schon gelesen mit einem 0:2 kurz vor Schluss und nachdem Rapid im Offensivspiel mal wieder so gut wie nichts gebacken bekommen hat, waren die Chancen für etwas Zählbares schon sehr verschwindend gering. Jo, so steht man erneut mit einem 0-3 da. Jetzt ist die Frage, wie geht die ganze Geschichte weiter, nachdem es mit Gardler die Tendenz jetzt zuletzt deutlich nach unten ging. Ist natürlich die Frage, ob jetzt nicht ein Niki Hedl zurückkehrt. Und wird natürlich vielerorts, nicht vielerorts, doch an einigen Orten jetzt schon kritisiert. Wieso darf Kulowitz weitermachen? Der war jetzt auch mit in der Verlosung drin und im Trainerteam mit dabei, war für die Offensive zuständig, ist irgendwie ja sinnbildlich, dass ein Pavlovic jetzt zurückgeholt wird, der jetzt wohl das Offensivspiel übernimmt, wo eben der Kulo zuletzt mitverantwortlich war, wo es in diese Richtung gar nicht lief. Laut Mekki Katze wird an einer neuen Lösung gearbeitet als Cheftrainer. Denke mal, man wird Kulowitz etwas Zeit geben, um sich auch zeigen zu können. Er hat jetzt die Pro-Lizenz ja zuletzt erfolgreich abgeschlossen, letzte Woche auch diese Urkunde gekriegt und die Folge heißt ja nicht umsonst coole Woche, weil er einfach das so entsprechend unglücklich vor dem Match zu Protokoll gegeben hat, als er nach seinem Resümee der vergangenen Woche oder der vergangenen Tage gefragt hat. Er gesagt, für ihn war es eine coole Woche. Denk mal, war in erster Linie darauf bezogen, dass er jetzt die Pro-Lizenz bekommen hat. Auf der anderen Seite ist es ein offenes irgendwie Geheimnis und geistert schon länger durch die Medien, durch die Fanbereiche, dass im Trainerteam wohl einiges im Argen lag. Und sag mal, egal von wem es jetzt ausging, wenn die Kommunikation sehr gering bis nicht vorhanden mehr war zwischen Peter Stegen und seinen Co-Trainern, beziehungsweise einem Co-Trainer und seinem Torwarttrainer, dann spricht es auch Bände. Und wenn ich einfach mit dem Chef irgendwo nicht kann und der dann entfernt wird, wird mich das vielleicht auch irgendwo befreien. Wie gesagt, ob man das jetzt auf der einen Seite dem Peter Stöger angreifen will, auf der anderen Seite dem Stefan Kulowitz angreifen will, so wie es der Stefan schon gesagt hat, wir sind nicht mit dabei, wir haben nicht diese detaillierten Einblicke, um jetzt sagen zu können, es lag am X oder lag am Y. Zudem wäre es irgendwo auch journalistisch, wenn wir uns sowas rühmen wollen würden, ein Must-Have zu sagen, man muss beide Seiten hören, beide Seiten irgendwo interviewen und dann klar sagen zu können, okay, da sagt Seite A so, Seite B so. Es gibt diese Überschneidungsmengen beziehungsweise diese Diskrepanzen in den Aussagen, um dann sich mehr drüber urteilen zu können beziehungsweise das auch so dann dem Publikum da bieten zu können, damit es eben beide Welten und Wahrheiten mal gehört hat. Wo es tatsächlich irgendwo liegt oder lag, ist die Frage. Es ist aber auch wohl so, was man über manche Ecken zugetragen wurde, dass selbst Jürgen Macher wohl jetzt nicht das allergrößte Sprachrohr und diese große Einheit diesem Torwartteam geben soll, wohl auch nicht so da ist. Fakt ist, die Leistung der beiden 1 und 2 Keeper bei Rapid waren sehr überschaubar in den vergangenen Wochen. Man kann keine Entwicklung nach oben in den letzten Monaten erkennen, eher eine Stagnation oder sogar Rückschritte. Und irgendwie war es wohl auch sinnbildlich, dass Peter Stöger auf den Trichter kommen wird, dass es wohl besser ist, Niki Hedl da nach dem Fiorentina-Match rauszunehmen, ihn zu schützen und dann Paul Gardler mehr in den Fokus zu rücken. Und wenn dann eben halt diese Kommunikation nicht da ist, dass ich mich nicht auf meinen Co- oder diesen Spezialtrainer verlassen kann, dass der mich halt entsprechend berät, weil entweder mir nicht diese Infos weitergibt oder selbst diese Infos gar nicht hat. Ich frage mich, was schlechter ist oder schlimmer ist. Dann merkt man wohl, dass Rapid mal wieder sehr große Aufgaben vor sich hat und sehr große Dinge zu bewältigen hat, um dann wieder in eine gewisse Spur zu kommen.
Du hast jetzt am Anfang gesagt, man hat gemerkt, dass Rapid anders gelaufen ist schon unter Kulowitz, die ersten Minuten oder beim Lastmatch. Was genau meinst du da? Und ist das eher eine positive Bemerkung oder eine negative Bemerkung gewesen? Du hast das sehr neutral formuliert.
Ja, also für mich war es in den ersten paar Minuten habe ich mir gedacht, okay, hat sich jetzt nichts wirklich geändert, was ich jetzt in spielerischen Aspekten erkennen würde, aber dann gerade in der ersten Halbzeit fand ich schon, dass man sich bemüht hat, wieder mehr spielerische Lösungen zu finden, dass die eine oder andere Kombination auch eher geklappt hat, wo Dreiecke einfach wieder gebildet worden sind, um den Ball ein bisschen laufen zu lassen und den Lask hier und da vor die eine oder andere Aufgabe zu stellen, während man in den vergangenen Wochen eigentlich nur noch drauf gesetzt hat, lang und weit nach vorne und irgendwie auf Kara. Und selbst wenn der Kara mal nicht starten konnte, wie es jetzt, oder jetzt gar nicht im Kader sein konnte, wie es jetzt am Sonntag der Fall war, hat man versucht, dieses Mittel zu wählen. Jetzt war vermehrt für mich wieder zu sehen, dass man probiert hat, den spielerischen Ansatz zu wählen, auch hinten raus sich entsprechend zu kombinieren. Da geht es halt für mich immer daraus, ein gewisses die Balance richtig zu halten. Ne? Hier und da hat man es, glaube ich, unter Robert Klaus übertrieben. Ab und zu ist dann einfach in gewisse Fehler reingelaufen, hat den Ball beim Hintenrausspielen verloren. Jetzt war es unter Peter Stöger für mich ist ein anderer Extrem in der Endphase, wo man eigentlich nur noch hoch und weit gesucht hat und gib ihm weg damit so ein bisschen Kick-and-Rush-Ansatz. Wobei Rush dann jetzt auch nicht allzu ausgeprägt war und der große Versuch, hier die zweiten Bälle zu gewinnen. Also ich finde, bis zu diesem Gegentor in der ersten Hälfte hat man sich leicht verbessert präsentiert mit dem Gegentor, wo Jannes Horn einfach überlupft worden ist oder ja einfach nicht in überhoben worden ist, im Kopf nicht mehr rangekommen ist. Dadurch haben dann in der Rückwärtsbewegung die gewissen Meter gefehlt, weil er einfach hochgesprungen ist und dann nicht mehr in der Laufrückwärtsbewegung da war und dann das 0:1 kassiert hat. Da hat eigentlich das Unheil dann wieder so richtig seinen Fahrt aufgenommen und zweite Hälfte war es dann doch wieder sehr, sehr fraglich, was da abgeliefert wurde und irgendwo für mich dann auch zu Recht, auch wenn es von mancher Seite kritisiert wird, verständlich einfach, dass die Fans dann irgendwie auch den Rücken zukehren und sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen Rapid sehen, weil das, was wir da am Platz sehen, ist nicht unser SCR.
Ja, gut, es hat Stöger den Club verlassen müssen, ist freigestellt worden. Ich meine, mich persönlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und muss auch sagen, ein bisschen Karma hat da wahrscheinlich auch ein bisschen mitgespielt, aber ja, ist eine andere Geschichte. Jetzt ist Stöger gegangen und jetzt ist halt diese Katzer-Partie geblieben. Wenn man da jetzt, man liest ja auch Katzer, Kulowitz, Macho, vielleicht auch Steffen Hoffmann, wobei ja Katzer sich auch schon mal gegen Steffen Hoffmann positioniert hat, zumindest hat man das ja auch gemutmaßt, aber es ist da quasi diese Allianz, wie man im Forsthaus Rampensau sagen würde, geblieben. Glaubst du, wäre Stöger geblieben und Katzer zu Salzburg gegangen, dass sich dann was verändert hätte? Also dass es dann den kontinuierlichen Fortschritt mit Rapid gegeben hätte?
Ich glaube, Micky Katzer ist jetzt nicht die maßgebliche Bremse in dem ganzen Konstrukt, das Peter Stöger gemeint hat, da gilt es, Sachen aufzubrechen. Ist okay. Vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber da gibt es wohl noch andere, größere Mächte irgendwo, welche immer das auch sein mögen. Ich weiß es auch nicht genau, wer das da ist. Hier und da wird oftmals von einigen Quellen dann der Name Steffen Hofmann in den Ring geworfen. Könnte sein, kann so sein. Er ist einer, der schon ewig mit dabei ist und für den jetzt auch immer wieder Positionen geschaffen wurden, wo sich der ein oder andere, denke ich mal, zu Recht gefragt hat, okay, was macht er dann tatsächlich genau? Was ist seine Aufgabe im Daily-Business? Wieso ist er jetzt immer noch einer, den man da durchschleppen, durchfüttern muss? Könnte natürlich sein, dass es mit an ihm liegt. Aber es sind alles Mutmaßungen. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Wenn ich es irgendwie müsste, würde ich es versuchen zu benennen und vielleicht dann irgendwie auch, dass es dann vielleicht halt irgendwo was tut. Aber es scheint doch einiges Dinge eben zu geben, wo die Hand drüber gehalten wird und zu sagen, hey, wir wollen uns nicht ins gemachte Nest wegnehmen lassen, sondern uns weiter da schön reinkuscheln. Und deswegen ist es halt auch so, dass auf Twitter schon hieß, okay, wir müssen mit diesen halben Sachen in Hüttelhof jetzt endlich aufhören. Aber ich habe dann halt auch entsprechend geantwortet, für mich ist Rapid einfach der König der halben Sachen, weil, ja, irgendwie so halbherzig irgendwas zu sagen, jetzt räumen wir aber mal auf, aber der Status quo von manchen Sachen muss aber doch erhalten bleiben. Und dann eben mit diesem Halbgas zu sagen, ich will jetzt gewisse Rennen dann wieder gewinnen, das spielt's halt nicht, entweder ganz oder gar nicht. Und es ist halt leider mehr in diese Richtung, dass es halt wohl eher dann gar nicht ist.
Aber wenn du jetzt an den Beginn der Saison denkst, an die Verpflichtung von Peter Stöger denkst, der war ja Sportvorstand bei der Austria, der war Sportvorstand bei der Admira, der war für Kader zuständig, der war für Transferpolitik zuständig, und jetzt kommt er zu Rapid als Trainer und hat einen Katzer als Vorgesetzten. Glaubst du, hat der Markus Katzer wirklich ernst genommen?
Ich sag ja. Also wenn, also auch das war schon eine Diskussion, die wir irgendwo halt geführt haben. Ich glaube, Peter Stöger ist so erfahren und so ausgefuchst und glaube ich jetzt nicht, dass er sagt, okay, ich mache das nur, damit ich jetzt wieder einen gut bezahlten Job habe und irgendwie abgesichert bin. Wenn es klappt, dann bin ich jetzt sowieso der Obermacker und der Held, weil endlich wieder einer, der Rapid zu einem Titel geführt hat. Und wenn es nicht klappt, bin ich halt die nächsten Kano, wie er jetzt, ich glaube, 2 Jahre lief sein Vertrag eigentlich für die 2 Jahre gut abgesichert. Ich glaube nicht, dass Peter Stöger so tickt. Aber er kennt sich aus. Er weiß dann von den ganzen Hearings, die er hatte. Markus Katze ist derjenige, der sein Boss ist. Und wenn er damit nicht kann, glaube ich, hätte Peter Stöger gesagt, nein, will ich nicht. Ich glaube, genauso wie es dann geheißen hat.
Ja, das ist schon klar. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Hm? Aber Peter Stöger ist auch ein Typ, der sagt, nein, das passt mir nicht. Und ich weiß halt auch nicht, ob das ein Markus Katzer dann nicht in den falschen Hals bekommt.
Aber ich glaube auch, ich denke mal auch in die andere Richtung, dass Peter Stöger ist jetzt kein Unbekannter, dass Markus Katzer schon im Vorfeld gewusst hat, was für ein Typ er sich da dann mit ins Boot holt. Und auch da hätte er wissen sollen, wie Peter Stöger tickt. Ich glaube, hat er auch gewusst, wie Peter Stöger tickt. Und das habe ich auch schon im Vorfeld gesagt. Jetzt hat er, auch damit ist er bei Sky konfrontiert worden, Zoki Barisic gehen müssen oder hat entlassen müssen. Okay, den hat er nicht geholt, den hat er nicht eingestellt. Es wurde vorher dann schon vom Sportdirektor, hat er einen Schritt zurück gemacht, ist wieder Trainer geworden. Dann kam als Sportgeschäftsführer der Mickey Katze eben und hat dann den Schritt gehen müssen, dass er eben einen guten Freund oder guten Bekannten zu Gebarsic als Ersten mit entlässt. Dann hat Markus Katze freie Wahl gehabt, hat sich dann für Robert Klaus entschieden. Den hat er dann wieder entlassen müssen und dann ist er gefühlt ja vom einen Extrem ins andere gegangen, hat dann Peter Stöger geholt, weil er gesagt hat, okay, der kann, meint er, mit jedem Kader arbeiten. Wir haben jetzt schon einen eingeschlagenen Weg, der soll fortgesetzt werden. Und er soll diese menschliche Komponente reinbringen, die angeblich eben Robert Klaus gefehlt hat. Auch der Weg ist jetzt fehlgeschlagen. Und auch jetzt, und plus eben diese Nebengeräusche, das, was ich auch vorhin jetzt schon genannt hat, dass er immer den Trainer noch gestützt hat, eine Lanze für sie gebrochen hat und gesagt hat, ja, mit dem machen wir auf jeden Fall weiter. Ich sage jetzt mal, sinngemäß zusammenfasst, so rum, um dann aber kurz darauf die jeweiligen Trainer dann doch zu stanzen. Also irgendwo geht seine Glaubwürdigkeit peu à peu für mich irgendwie flöten. Was natürlich auch nicht leicht ist, für jetzt vielleicht noch einen weiteren Nachfolger zu suchen, für seine weitere Vita von Markus Katzer, weil der ja wohl auch noch weiteres vorhat. Da könnte es sich auch in Probleme bringen. Also von daher denke ich mal, haben beide Seiten gewusst, auf was sie sich einlassen. Wird dem Peter Stöger auch klar gesagt worden sein, okay, du darfst dir einen weiteren Co noch holen, aber ansonsten die weiteren Co-Trainer, Spezialtrainer stehen dich für parat. Die wollen wir eigentlich weiter verpflichten oder weiter im Boot behalten. Und ich denke mal, auch da ist Peter Stöger erfahren und manns genug, um dann zu sagen, na, das mag ich nicht, dann macht's ohne mich bitte.
Ja, wobei man kann jetzt da auch nicht leugnen, dass Katzers Ruf jetzt total angekratzt ist und der auch jetzt eigentlich total in der Schussbahn der Kritik steht, nach seinen Entscheidungen, die ja auch in erster Linie ihm angekratzt werden. Siehst du seine Arbeit jetzt auch durch die neuerliche Trainerentlassung und auch die neuerliche Ungeduld, wenn man das so nennen will, jetzt unter einem anderen Licht, als du sie noch vor einem halben Jahr gesehen hast? Weil ja auch die Transfers, die er getätigt hat, jetzt da nicht so einschlagen.
Ich glaube, das wird, also zum einen mal ist es der Punkt, wie ich gesagt habe, wieso könnte ich mir vorstellen, vor ein paar Wochen, dass Markus Katzer dem Ruf Salzburg folgt? Eben aus diesem Grund, wenn das Projekt Stöger jetzt steigert, steht er mit in der Schusslinie, weil er einfach diese Wahl getroffen hat, Peter Stöger zu verpflichten oder die Empfehlung abgegeben hat, diesen Mann zu verpflichten. Haut das nicht hin. Und dann ist es die zweite Sache, die sozusagen verhaut hat. Deswegen, wenn das immer für ihn leicht absehbar gewesen wäre, hätte man sich leicht schleichen können zu sagen, jetzt stehen wir noch halbwegs gut da, ich bin dann mal weg. Schauen wir mal, schaut ihr, wie es ohne mich weitergeht. Das war jetzt nicht der Fall. Natürlich ist jetzt immer mit angezählt. Für mich wird jetzt die Frage, welcher Trainer kommt jetzt nach? Oder vielleicht bleibt Kulowitz auch weiter, wie auch immer. Also die wenigsten Rapidler hoffen das zwar, aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, eine Lösung. Und was holt er tatsächlich jetzt aus dem Kader noch raus? Kann der nächste Trainer auch mit diesem Kader zu wenig anfangen und die Leistungen bleiben so, wie sie in den letzten Wochen waren? Dann sieht es wohl so aus, dass die Qualität doch nicht stimmt. Kann der nächste Trainer jetzt viel mehr aus diesem Kader rausholen? Wie eigentlich alle oder viele haben jetzt gemeint, ja, die PS sind da, sie werden bloß nicht auf die Straße gebracht und Rapid zeigt auf einmal viel bessere Leistungen. Dann wird sich ein Katzer sagen können, naja, schaut, der Kader passt prinzipiell. Es war bloß halt vom Trainerteam nicht die richtige Entscheidung, um die tatsächlich die Qualität auch am Rasen zu sehen.
Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass Peter Stöger schon relativ früh angekündigt wurde als Trainer und wahrscheinlich auch beim Kader schon das eine oder andere Wörtchen mitreden durfte.
Ja, aber also wie auch immer. Davon gehe ich doch auch schwer aus. Aber Stefan, wir haben ja auch noch eine Meinung, eine Expertenmeinung eingeholt vom Erik Niedersepp von Sky, der eigentlich ja in ständigem Austausch mit Mekki Katzer, mit dem Peter Stöger war oder mit weiteren Verantwortlichen bei Rapid, und den haben wir natürlich auch um seine Einschätzung gebeten.
Ob der Aussagen von Markus Katzer hat mir jetzt die Entlassung von Peter Stöger nicht überrascht. Es waren im Endeffekt bei Soran Barisic und Robert Klaus ähnliche Wortlaute, die getroffen wurden, und wenige Tage später waren beide ebenfalls Geschichte. Wo ich den Verein kritisieren muss, ist, wenn man einen Trainer wie Peter Stöger holt, dann ist einem im Endeffekt im Vorhinein schon bewusst, dass das Ganze als mittel- bzw. langfristiges Projekt zu sehen ist und nicht beim ersten Gegenwind zu beenden ist, auch wenn diese jetzt schon ein paar Wochen angedauert hat. Dann hätte er meiner Meinung nach zumindest die Chance erhalten sollen, die Veränderungen, die er leider sehr kryptisch angesprochen hat, voranzutreiben. Das Ergebnis hätte man dann eh nach dem Winter gesehen, aber die Systematik, der Tabellenstand, die Punkteteilung, das alles wären Gründe gewesen, dieses Projekt zumindest über den Winter hinaus voranzutreiben. Man hätte dann immer noch reagieren können. Aber möglicherweise haben diese Veränderungen, die Peter Stöger vorantreiben wollte, intern zu viel Reibung geführt. Und in meinen Augen ist jetzt eigentlich nur eine weitere Chance, die vertan wurde. Und es bleibt im Endeffekt alles beim Alten, so wie es in den vergangenen Jahren eigentlich schon war. Weil es war im Endeffekt schon so, bei Soran Barisic hat man damals gesagt, man will einen Trainer holen, der die Idee des Vereins mitträgt oder weiterführt. Dann ist Robert Klaus mit seiner eigenen Idee, mit seiner eigenen Philosophie gekommen. Nach Robert Klaus hat es geheißen, man sucht jetzt einen Trainer, der diesen eingeschlagenen Weg weiterführt. Dann ist Peter Stöger gekommen, der ebenfalls ein anderer Trainertyp ist. Also für mich ist der Verein seit Jahren in der Findungsphase und auf der Suche nach der eigenen Identität und weiß vielleicht selber nicht, für was der SK Rapid eigentlich stehen will.
Ja, also auch ganz klare Worte von Erik. Danke für deinen Kommentar und auch wieder mal für die Mitarbeit an unserer Sendung. Eine Aussage möchte ich da jetzt noch rausholen, und zwar die kryptischen Veränderungen, die Peter Stöger angesprochen hat, und wo er auch keine, also er hat das ja nicht erklärt, welche Veränderungen da jetzt folgen sollen, aber er hat auch keine Zeit gehabt, diese anzubringen. Und ich will auf einen anderen Aspekt, nämlich auf die Außenwirkung von Peter Stöger, und die war, glaube ich, von Beginn an in seiner Rapid-Karriere, in seiner Rapid-Trainer-Karriere sehr unglücklich. Zuallererst einmal die Bestellung, die in einen Zeitpunkt gefallen ist, wo die Admira, wo er noch Sportdirektor war oder Sportvorstand war, wo die Admira im Aufstiegskampf noch war, der ja dann auch versemmelt wurde und wo Peter Stöger mit seinem Abgang dann auch noch Unruhe in den Verein gebracht hat. Das hätte man wahrscheinlich auch noch charmanter lösen können und da als Rapid und auch als Admira noch ein bisschen zuwarten können. Dann nach den ersten Spielen, die wirklich sehr erfolgreich waren, wo er da immer wieder gebremst hat, immer wieder an der Euphorieschraube gedreht hat und versucht hat, das auf den Boden zu bringen, dass die Medien nicht gleich den Meister da sehen, sondern dass man da alles durch die realistische Brille sieht. Dann auch immer von dem spannenden Kader Kader gesprochen. Ich fand das alles jetzt im Großen und Ganzen, das habe ich damals auch schon gesagt, kann man nachhören, sehr unglücklich, auch die Wortwahl sehr unglücklich, weil er da eigentlich eine starke Rapid-Mannschaft unterbewusst, wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat, aber schlecht geredet hat. Weil wenn ich mir jetzt da zum Beispiel den Kübauer beim LASK anschaue, und der LASK spielt wahrlich jetzt da nicht keine Traumspiele, aber die kämpfen und die gewinnen und siegen. Und was sagt da Didi Kübauer nach dem Spiel? Didi Kübauer sagt, sinngemäß fürs Schönspielen bekommt man keine Punkte. Sowas hätte Stöger auch sinngemäß sagen können und dann hätte er wahrscheinlich den Flow ein bisschen länger aufrechterhalten können, in dem sich die Mannschaft befunden hat und so weiter und dadurch dann auch noch bessere Ergebnisse länger einfahren können. Aber ja, im Nachhinein ist man natürlich immer gescheit, obwohl ich das schon von Anfang an so gedacht und auch davor gewarnt habe, irgendwie, obwohl es jetzt nicht meine Aufgabe ist, aber es war mir noch viel wert, das loszubekommen.
Ja, also ich denke mal, der LASK konzentriert sich gut auf die Basics. Die haben jetzt war aber auch nicht zu erwarten, den Fußball oder die Kübauer nicht neu erfunden. Aber so wie du sagst, über die kämpferische Komponente, sie stehen hinten sehr gut, haben ja unter die Kübauer, glaube ich, erst ein einziges Gegentor kassiert, setzen vorne einfach auf die schnellen Leute, auf gutes Umschaltspiel, gewisse Kombination, gewisse Automatismen. Ich denke mal, es waren kluger Zug von Didi Kübauer, das dementsprechend zu machen, der Mannschaft Sicherheit zu geben, gewisse Aspekte mitzugeben. Ja, und jetzt haben sie halt kleine Mechanismen, an denen sie sich gut aufhängen können, haben eine breite Brust durch die lange Siegesserie und sind halt an so einem Flow drin und derzeit einfach, denke ich mal, die stärkste und konstanteste Mannschaft, die es in Österreich gibt. Man darf gespannt sein, wie sie das bis zum Winter jetzt noch durchziehen können und ob sie dann halt auch 2026 wieder so gut aus den Startlöchern kommen und ob sich die Gegner dann auch peu à peu besser darauf einstellen. Und so wie du es natürlich auch richtig gesagt hast, aber das war ja auch schon näher kein Geheimnis und hier auch schon mehrmals diskutiert worden, von Peter Stöger mit Sicherheit nicht optimal, sich selbst und die Mannschaft da klein zu reden, die Leistung klein zu reden, statt zu sagen, man probiert weiter auf diese Euphoriewelle zu reiten und wie du sagst, das einfach ein bisschen anders und ein bisschen positiver zu formulieren und nicht zu sehr auf den Gegner immer zu schauen und den stark zu reden und stark zu machen, sondern halt die eigenen Stärken hervorzukehren, sich darauf mehr zu konzentrieren und dann halt das Fahrwasser, in dem man sich am Anfang befunden hat, das Positive mitzunehmen. War halt nicht der Fall. Vielleicht halt auch ein Learning, das er dann noch mitnimmt. Ja, und für Rapid geht es halt jetzt ja in ähnliche Fahrwasser wie zu Beginn der Sommer wieder zu kommen, ergebnistechnisch die Wende zu schaffen.
Genau. Ja, Markus, ich würde sagen, wir lassen das Thema sein. Wir haben da wahrscheinlich die nächsten Wochen leider noch genug zu besprechen. Ich würde sagen, wir schauen mal zu unseren Tipps, oder?
Ja, können wir gerne mal machen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, beim Tippspiel hat sich etwas getan. Und zwar ist es nun so, dass an der Spitze der Marco steht mit 46 Punkten. Und gefolgt von Ultraviolett 71 mit 44 und dann kommt der Flo mit 42. Sehe ich das so alles richtig, Stefan?
Ja. Ja, und dann der Chris mit 39.
Genau.
Und der M-Stray mit 39.
Genau, und die Kati Maus auch mit 39.
Genau.
Da kommt noch Dojo Pete mit 38, Leonardo 37.
Ja, ja.
Das waren so etwa die Top 10. Stefan, du liegst knapp außerhalb mit 13, auf Platz 13 mit 34 Punkten. Für mich muss er noch ein Stück weiter nach unten scrollen. Platz 40 mit 27 Punkten. Noch gibt es ein paar Spielchen, um da was zu drehen. Sowohl zwischen uns beiden, als auch für das restliche Feld, das da noch aufschließen kann, um sich den Monatspreis zu sichern, den kombinierten Monatspreis in November und Dezember, Stefan. Und was war das nochmal?
Das war die Friedhofstour am Wiener Zentralfriedhof. Wir schenken euch eine Friedhofstour am Wiener Zentralfriedhof, geführt von einer kompetent lustigen Person, nicht einzulösen im Winter, sondern geht auch gerne im Frühling oder im Sommer, wenn es dann wärmer wird, an einem Termin eurer Wahl. Und ja, wenn es es ergibt, können wir auch mitgehen.
Genau, schauen wir einfach mal, wie die ganze Geschichte fällt, wer der glückliche Gewinner ist oder der verdiente Gewinner dann, weil er hat sich entsprechend dann mit seinen Tipps den Weg geebnet. Ich würde sagen, wir tippen jetzt einfach wieder munter weiter, haben jetzt nochmal 5 Partien am kommenden Wochenende, die auf uns warten. Und los geht's am Freitag, 18 Uhr, Liga 2, Rapid 2 gegen Schwarz-Weiß Bregenz.
1:1.
Stefan sagt 1:1, so ist ja auch das letzte Duell zwischen Rapid 2 und Sturm 2 ausgegangen, als sich die Jung-Rapidler in letzter Sekunde noch den Ausgleich eingefangen haben. Dann um 20.30 Uhr.
Was sagst du, auch 1:1?
Nee, 2:1.
Ach so, ja, das wäre auch interessant. Nämlich.
Ja, sorry, ja, 2:1 ist mein Tipp. 20.30 Uhr geht es weiter mit dem Spitzenteam SKN St. Pölten gegen die Young Violets.
1:1.
Stefan 1:1, ich sage 3:1. Dann am Samstag sind zum letzten Mal in diesem Jahr im Einsatz die Austria-Wien-Frauen und zwar um 14 Uhr gegen Sturm Graz.
3:0.
Sage ich 2:0. Und dann geht's weiter ausnahmsweise mal am Samstag Rapid im Einsatz gegen die SV Ried.
2:1.
Habe ich auch 2:1. Darf man wirklich die Frage stellen, geht's tatsächlich so aus? Rapid in der Bundesliga-Geschichte noch nie zu Hause gegen Ried verloren. Also wäre jetzt große Möglichkeit für die Rieder. Und wenn man sich auch hier die angezeigte Quote bei Tipkick anschaut, ja, wenn es die Wikinger doch schaffen, gibt es einiges abzucashen. Und am Sonntag kann man dann noch 14:30 der WRC gegen die Austria.
1:2.
Sage ich 2:2.
2:2. Ja, genau. Und was sagt ihr? Macht's doch auch mit bei unserem Kicktipp-Spiel auf kicktipp.at/nogo. Es gibt jedes Monat was zu gewinnen und wir schalten auch jedes Monat auf Null. Das heißt, wenn ihr mitten in der Saison einsteigt, ist es kein Problem. Wir versuchen auch jedes Monat tolle Preise zu verlosen, zur Verlosung zu bringen. Ihr seid dabei unter kicktipp.at/nogo.
Genau, richtig. Jetzt im Dezember ist der einzige Monat, wo wir mal nicht zurücksetzen, weil eben das kombiniert ist November-Dezember, weil im Dezember nicht mehr so viele Spiele anstehen.
Genau.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Ich habe das Gefühl, ich habe dich vorher gerade unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
Ja, das kommen wir einfach jetzt mit dazu.
Ja, okay.
Also als nicht mehr, es ist ein eigener Blog sozusagen. Wir haben über Spotify eine Zuschrift bekommen und zwar vom J, oh. Vielsagend J. Beide Fanszenen verhalten sich erbärmlich. Der FHK-Blog verbrennt einen Anti-NS-Fetzen. Es gibt immer wieder Neonazi-Themen beim FHK und dann das, ein Distanzieren der normalen Szene von den Nazis sieht anders aus. Beim SCR nach der Bitte, das dumme Schneewerfen zu stoppen, starten homophobe Gesänge und diese werden mehrmals vom Vorsänger im Verlauf des Spiels angestimmt. Ist das für euch ein akzeptables Verhalten oder warum adressiert ihr das nicht?
Ja, danke. Wir haben dir auch schon auf Spotify geantwortet, aber wir nehmen das natürlich auch nochmal auf Sendung mit. Es geht da um ein Fetzen beim Spiel gegen Blau-Weiß Linz auswärts, wo die Austria-Fans einen geklauten Fetzen von einem Blau-Weiß Linz-Fanclub, ich glaube, der ist sogar in den 90ern noch geklaut worden, da verbrannt haben, was natürlich aufgrund des Inhalts des Fetzens zu verurteilen ist, auch aufgrund der Tatsache, dass Blau-Weiß Linz eine antirassistische Choreo gehabt hat an dem Tag. Das finde ich nicht gut, das finden wir nicht gut. Wir als No-Go-Podcast haben uns schon sehr progressiv positioniert und sind gegen Faschismus, gegen jede Art von Faschismus, Totalität und Rassismus natürlich auch, gegen Homophobie. Wir machen mit bei den Wochen gegen Gewalt und so weiter und so fort. Also wir haben uns da schon wirklich gut positioniert. Ihr könnt euch auch unsere Derby-Folgen anhören, unsere Derby-Spezials, wo es Ausschreitungen gegeben hat von Austria-Fans, von Rapid-Fans, wie wir das aufgearbeitet haben, wie da dazu unsere Meinung ist. Also wir sind da wirklich dagegen. Was wir aber auch sind, wir sind nicht in der ultraorientierten Bewegung unterwegs. Wir haben zwar hier und da mal Kontakte und hören, was über Hören sagen, aber wir sind da überhaupt nicht involviert und auch nicht dadurch mit vielen Infos versorgt und auch mit viel Einblick in der Szene versorgt. Das ist halt so, das ist Fakt. Ich sehe mich jetzt auch nicht in einer Ultraszene Fuß fassen. Dazu bin ich auch einfach nicht geboren und dazu bin ich auch viel zu wenig, wie sagt man, viel zu wenig.
Fanatisch?
Fanatisch, genau, ja, viel zu wenig fanatisch. Ich liebe meinen Club, ich liebe die Austria und ich liebe das Spiel. Und wir fokussieren uns auch auf das Spiel und wir scheuen uns nicht davor, solche Dinge auch in unserem Podcast zu benennen. Und wir scheuen uns auch nicht davor, solche Dinge im Podcast auch zu verurteilen. Bei der Aktion gegen Blau-Weiß Linz habe ich es einfach A, vergessen zu sagen und B, auch zu wenig Informationen, wer jetzt da diesen Fetzen verbrannt hat, von welcher Fangruppierung das gekommen ist. Und ja, man muss aber auch sagen, dass K2000 die Kurve ein bisschen unpolitisch gemacht hat. Ja, es gibt noch diese Fanfreundschaften mit Rot-Weiß Essen, die Fanfreundschaft mit Bratislava. Sind nicht meine Freunde, aber sind Freunde von den Ultragruppierungen, die ja auch eher rechts angehaucht sind oder nicht angehaucht, sondern rechts sind, klar rechts sind. Ich glaube, da gibt es auch immer wieder Unstimmigkeiten auf der Tribüne, aber was da jetzt abgeht und was nicht abgeht, weiß ich nicht. Ich weiß aber schon, dass die Austria ein Verein ist, der da durchgreift, der das nicht will und nicht duldet. Und der auch schon Fanclubs verboten hat, die rechtes Gedankengut in die Kurve bringen. Und ich habe vollstes Vertrauen auch in den Vorstand, ins Management, ins Präsidium, dass sollte es da wieder neonazistische, faschistische Symbolik des Öfteren geben auf der Tribüne, dass man da wieder hart durchgreift und in Österreich gibt es das Wiederbetätigungsgesetz, das ist sehr gut, dass das gibt und solange es das gibt und auch sonst hat das natürlich in der Kurve nichts verloren, aber das ist so meine Einstellung zu dieser Sache.
Ja, also ich für meinen Teil kann Stefan natürlich auf der einen Seite nur beipflichten, auf der anderen Seite, ich denke mal, ist schon oft klar und wer uns ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir uns klar gegen Hass oder von Hass distanzieren, finde, es hat nichts im Stadion zu suchen, plus eben gegen Gewalt, Homophobie, Rassismus, also es sind eindeutig alle Dinge, die wir verurteilen. Ich fand es eigentlich extrem positiv, dass beim letzten Derby, okay, vielleicht war es mit ein Grund, dass eben da noch keine Auswärtsfans wieder mit dabei waren, es keine schwule FHK-Gesänge gab im ganzen Spiel über. Ich war betroffen davon, dass es dann gegen den GRK leider wieder Gesänge in diese Richtung gab. Natürlich war auch das Schneeballwerfen total unnötig. Dass natürlich das irgendwo natürlich noch mehr angestachelt wird, hat man auch jetzt zuletzt auch wieder beim LASK bei den zahlreichen Unterbrechungen gesehen. Wenn gesagt wird, macht bitte das nicht, während es wie irgendwo teilweise im Kindergarten noch verstärkt gemacht, gewisse Dinge zu tun. Eindeutig alles Sachen, die man im Stadion nicht braucht. Sei auch dahingestellt, ob es jetzt irgendwie gegen gegnerische Spieler irgendwie vor der Kurve provozierend oder nicht. Dazu sollte man sich dennoch nicht hinreißen lassen, irgendwas aufs Spielfeld zu werfen. Es kommt leider immer wieder vor, ich will das nicht gutheißen oder pauschalisieren dafür, aber es gibt halt bei einer großen Kurve halt immer mal wieder den einen oder anderen Chaoten, der sich sowas hinreißen lässt. Ich habe auch nach dem GRK-Match zum Beispiel vergessen zu sagen, dass sich ja Royao zum Beispiel auch leider verletzt hat, genauso wie diesen Fakt eben noch zu erwähnen. Und denke mal, auf Rapid-Seite ist es dann ebenso bitter wie jetzt ein auf Austrians Seite die schwere Verletzung von Zakaria, der jetzt wahrscheinlich eben noch die gesamte Saison ausfällt, dass wir Royao in diesem Jahr jetzt nicht mehr zur Verfügung haben, dass er erst 2026 wieder eingreifen kann. Aber es sind eben alles so Dinge, wir haben so viele Dinge im Kopf hin und wieder, dass uns das eine oder andere Sache mal durchrutscht. Aber ich denke mal, wer uns kennt, der weiß ganz genau, dass wir solche Dinge partout verurteilen.
Ja, wir brauchen uns auch nichts rechtfertigen, aber es hat trotzdem auch mal gut getan, das nochmal auf Sendung zu sagen. Danke, J, für diese Möglichkeit.
Genau, und so wie du, Stefan, gesagt hast, wir sind nicht nur in Ultragruppierung dabei, wir gehören auch nicht mal irgendeinem Fanclub an.
Ja, den No-Go-Fanclub.
Ja. Das ist kein offiziell eingetragener, weder da noch dort ist.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Rausschmeißer. Wir sind ja schon wieder überzeitig, überfällig. Jo. Wie heißt das? Weiß nicht.
Machen wir das.
Überfällig sind wir nicht, aber ja.
Der Song zur Folge.
Ja, Markus, der Song zufolge, der kommt ja von dir, oder?
Ja,
den Vorschlag hast du gebracht. Ich finde ihn, ja, grandios.
Passend, ja, passend. Weil wir haben gesagt, es soll auf jeden Fall was von Cool und der Gang werden. Wenn wir schon eine coole Woche haben, dann. Und ich habe mir da jetzt einige Songs nochmal angeschaut. Es gibt viele Bekannte wie Too Hot, wie Joanna, wie Cherish, wie Celebration. Aber ich habe mir jetzt entschieden für Get Down On It. Und passt irgendwie auch gut zum Thema, ja. Und zum irgendwie absteigenden Ast. Der eine oder andere auch hinzüglich bezüglich zu Steffen Helm, wenn es so weitergeht, damit die aus der und mit diesem Trainer im unteren Playoff landen. Und ja, ich habe dann nur zurückgeschrieben, wäre ja auch mal eine Neuerung, da bis im unteren Playoffs gab es bis jetzt auch noch nicht.
Das stimmt. Wäre auch eine coole Sache in einer coolen Woche.
Naja, also man kann davon halten, was er will, weil man will, was man will, erst verdammt. Aber ja, Stefan wird auf jeden Fall so frei sein und Get Down On It mit auf die YouTube- und Spotify-Playlist hinzufügen. Ihr könnt sie abrufen in den Shownotes mit dabei, beziehungsweise auf unserer Linktree ist es verlinkt mit am Start. Und da wünschen wir euch genauso wie bei unserem Podcast viel Spaß.
Der Song zufolge.
Gut, Markus. Ich würde sagen, wir beenden die 193. Folge heute und mir bleibt eigentlich nichts anderes über, als dir und im Besonderen natürlich unseren Hörerinnen und Hörern eine coole Woche zu wünschen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, aber eine allerletzte Sache will ich noch anmerken und zwar, dass
immer wenn ich mich verabschiede, musst du ja dann noch reinscheißen. Wirklich, jede Woche dasselbe.
So bin ich halt. Aber ich denke mal, ein Altmeister und auch ein großer, langjähriger Rapidler wäre jetzt 100 Jahre alt geworden am vergangenen Wochenende. Ernst Happel, 29. November, wäre 100 Jahre alt geworden. Ich finde, das wäre noch etwas, was man erwähnen sollte und darf, lieber Stefan.
Ja, aber da hältst du mich ja schon vorher. Jetzt habe ich so einen coolen, diese Verabschiedung haben wir jetzt da seit gestern, seit dem Interview überlegt und du fährst mir da wieder total in die Parade. Wie? Ja, auch alles Gute von mir, Herr Happel. Und ich genieße die Ausschnitte, die ich sehe und ich genieße die Interviews, die ich sehe von ihm. Und das war halt noch ein richtiger Trainer-Tippen und da hätte sich der Katzer angeschissen, das sage ich da auch. Entschuldigung.
Kann gut sein. Und das ist zu Recht, deswegen würde sich wahrscheinlich auch kein Peter Packholt mehr antun. Von daher, liebe Grüße raus an den Peter, an die Peter und an euch da draußen. Sorry, lieber Stefan, dass ich nicht früher drauf gekommen bin.
Ja, willst du dir jetzt auch noch allen eine coole Woche wünschen?
Ja, natürlich. Schöne Woche, macht's gut, coole Woche.
Coole Woche, Stefan. Nicht schöne
Vor
Woche,
allem
coole
dir.
Woche meint er. Ja. Ja. Tschüss, macht es gut. Wir hören jetzt schon auf zum Streiten auf Sendung. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.